Leiche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Gassenwissen. Folge 53. NPCs, nicht Spielercharaktere. Der zweite Teil.
Können wir mal jetzt ein bisschen ans Anlegen von NPCs? Haben wir jetzt sehr viel über die Theorie, auch die Komplexität, die Funktion von NPCs gesprochen und ihre Rolle in Geschichten oder in Konstellationen in Bezug auf die SpielerInnen. Wenn wir jetzt einen NPC anlegen, spontan oder auch geplant, ne, kann ja sein, würdet ihr sagen, was habt ihr zuerst im Kopf? Habt ihr erst die Persönlichkeit im Kopf? Erst ein Bild? Oder erst die Werte, erst die Funktion? Also wenn man diese ganzen Ebenen eines NPCs nimmt, was ist so ungefähr die Reihenfolge, wie der bei euch sich so aufbaut? Was kommt zuerst?
Also ich glaube, dass bei meinen NPCs, wenn ich jetzt mal in Richtung Antagonisten denke, die ich mir ausgedacht hatte, da kam natürlich zuerst mal so dieser Gedanke, okay, ich weiß, meine Spielerinnen brauchen einen Gegenspieler, der ja die Story irgendwie vorantreibt. Und dann bin ich aber relativ schnell bei der Motivation. Also warum macht sie das, meine Antagonistin? Also warum ist die jetzt Gegenspielerin? Und warum ist sie so verbissen? Und warum geht sie da beinahe ja schon so fast irgendwie manisch vor? Und dann fängt sie eigentlich bei mir an mit Hintergrund bzw. Motivation. Also was hätte die denn davon? Oder hat die irgendwas gegen jemanden aus dieser Gruppe speziell? Und die wissen es halt nur noch nicht, dass es dann nachher noch so einen Überraschungseffekt gibt. Und dann, wenn ich halt beim Hintergrund bin und das dann mir so die Motivation überlegt habe, dann bin ich meistens dann auch schon bei der Persönlichkeit des NPCs. Also wie ist die denn dann so? Also, was ist denn dann das Resultat aus jemandem, der diesen Hintergrund hat und diese Motivation hat, als Gegenspielerin zu sein? Wie ist denn dann so jemand? Ja, und dann bin ich dann relativ schnell gleich wieder bei Kopfkino. Ich habe dann so ein paar Szenen im Kopf, was die so sagen würde, wie die reagieren würde, wenn sie auf die Charaktere in dieser und jener Konstellation oder in einer bestimmten Szene oder Umgebung treffen würde. Was würde die denn da so von sich geben? Ja, weil das alles steckt ja in ihr drin. Und was kommt dann da wirklich so rauskommuniziert. Und das finde ich dann nachher spannend. Und dann bin ich nachher am Ende irgendwo beim Aussehen. Also dann irgendwo da merke ich ja schon so ungefähr, wie die für mich dann aussieht. Und wenn ich das dann habe, dann bin ich nachher tatsächlich erst bei den Werten. Also die Werte kommen bei mir nachher irgendwo wirklich am Ende, dass ich dann sage, okay, die ist halt schon jetzt schon so alt und ist wahrscheinlich auch schon so erfahren, ist wahrscheinlich die und die Stufe und das und das und das kann sie halt eben ganz besonders gut. Aber da hat sie auch über ihre Schwachstellen.
Aussehen kommt bei dir dann am Ende erst? Also, oder gegen Ende? So, das Visuelle? So vor deinem geistigen Auge? Tatsächlich?
Wenn ich es dann am Ende wenn ich es wirklich fixiere, dann glaube ich relativ spät erst, ja.
Interessant. Okay. Also, das heißt, die Werte kommen tatsächlich als letztes.
Ja. Ja, also, wenn ich wirklich sowas. Wenn ich sie dann wirklich so wirklich ausgefleischt habe, also wenn ich mir jetzt echt dann vorstelle, okay, die hat jetzt im Prinzip genug Eigenleben, dass diese ganzen Notizen auf dem Papier und diese Kopfszenen, dass das so eine kritische Masse erreicht, wo dann dieser Charakter so viel Eigenleben hat, dass er dann fast bei manchen Kopfkino-Szenen einfach wirklich selber dann agiert und ich im Prinzip nur noch Zuschauer in meinem eigenen Kopfkino bin, dann kann ich nachher merke ich, okay, jetzt bin ich auch bereit, das dann wirklich auf Papier festzulegen. Und wie wir ja vorhin ganz am Anfang gesagt hatten, diese Art von NPCs, da habe ich dann wirklich ein sehr ausführliches Blatt. Und wenn es dann beispielsweise zu so einer Kampfsituation kommt oder was auch immer für Werte ich brauche, ich würfel dann da hinterm Meisterschirm tatsächlich dann mit diesen Werten, was die dann da haben, um zu gucken, wie setzen sie sich dann tatsächlich gegen die Charaktere oder gegen die Spielerinnencharaktere dann auch durch. Das mache ich bei anderen NPCs nicht, fällt mir gerade auf, aber bei diesen wichtigen Antagonisten-NPCs,
ja,
da mache ich das dann.
Ja. Waren wir ja auch im Schirm beim Thema, ne? Wie viel Vorbereitung halt je nach Komplexität für NPCs. Ja, interessant, wie du das machst. Also, dass die Werte ergeben sich dann quasi von selbst, ne? Weil du hast quasi die Kraft oder die Gewandtheit oder die Körperkraft, sag ich mal bei DSA jetzt, ne? Körperkraft, Klugheit, Intuition ergibt sich dann für dich schon aus der Person, die du dann schon wahrnimmst. Und dann genau, schreibst du Körperkraft, ist halt eben 14, 15, also für dich dann auch gar nicht mehr, dass du lange drüber nachdenken musst dann.
Genau, und da gehe ich dann tatsächlich auch überhaupt gar nicht nach dem Regelwerk oder nach den Steigerungen. Ja, es kann halt dann da echt tatsächlich sein, dass ich sage, aus irgendeinem Grund ist die denen halt einfach körperlich überlegen, obwohl sie auch erst Anfang 20 ist. Aber die hat dann anscheinend, keine Ahnung, entweder mehr erlebt oder ein spezielles Training gehabt oder. Ja, und da gehe ich dann wirklich gar nicht nach dem Regelwerk.
Interessant. Interessant, wie du das machst. Also sehr charakterbasiert, aber du bist ja auch angehender Schreiberling und Geschichtenerzähler und Schriftsteller, deswegen also wahrscheinlich ja auch, oder bist du ja?
Ich muss bei den Werten an.
Nee, ich fange nicht bei den Werten an, aber ich fange bei der Abenteuerstruktur an und ich teile so ein Abenteuer in Räume ein, in Orte vor allen Dingen, also wo es anfängt. Ich meine, das hört man ja beim Podcast. Es kann natürlich auch sein, dass es auch ist, weil ich einen Podcast mache und dann denke ich immer so in Episoden und Abschnitten und Szenen. Aber ich sag mal, es fängt beim Schloss an, dann kommt die Reise, dann kommt die Ankunft im Dorf, dann kommt die Taverne, dann kommt der Dungeon, dann kommt der Dungeon unterm Dungeon. Und dann schaue ich halt, welche Figuren müssen die Räume füllen, damit sie lebendig sind. Und in diese Vakuum, was ist das Mehrzahl der Vakuum von Vakii, in diese Vakii ploppen dann Figuren rein, die eine Funktion erfüllen. Also zum Beispiel Couleur, Comic Relief, Questgeber, Informationsgeber. Und die tauchen einfach auf, ohne dass ich was tue in meinem Kopf. Also die sind einfach da dann, die sehe ich dann. Und die beobachte ich dann, wer die sind und lasse die einfach laufen. So. Mehr mache ich eigentlich nicht. Also ich schreibe keine. Also was ich mache, ist, dass ich denen so 2-3 Stichworte verpasse, die ich dann auch oft mir von einem Zufallsgenerator hole, um so ein bisschen mich zu zwingen, aus meinem Modus zu kommen, weil ich sonst die Tendenz habe, dass meine Figuren oft gleich und ähnlich sind. Also es gibt ja so im Internet, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, so eine Webseite mit so Charaktereigenschaften, die man zufällig generieren kann. Ich glaube, es sind 2000 Stück oder so. Und das mache ich am Ende noch, dass ich da sozusagen dem Wirt was verpasse und dann könnte der Wirt zum Beispiel, ich kann es jetzt ja mal auch mal machen, der Wirt wäre dann zum Beispiel umtriebig und freiheitsliebend. So, das kam jetzt einfach. So, und das setze ich noch drauf in mein Dokument, so dass ich ein bisschen gucke, dass ich das anspiele. Ja, oder auch könnte auch kleptomanisch sein oder Angst vor Regen oder irgendwas ganz Bescheuertes. Aber das war's bei mir eigentlich. Werte schreibe ich für niemanden auf, für keine Figur. So, weil die habe ich, ich weiß das, wenn das so weit kommt, was die für Werte haben. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Schwarzmagier 3 Zauber zur Verfügung hat, weil das so im Abenteuer steht, die er benutzen kann und hat eine Körperkraft, Lebensenergie von 46, sowas schreibe ich auf. Aber jetzt Mut und Körperkraft oder Intuition, sowas schreibe ich alles nicht auf. Ja, so mache ich das. Also, ich baue erstmal so ein bisschen die Struktur und schaue, was da so fehlt an Figuren, die kommen dann einfach von selbst rein. Abgesehen davon, von den NPCs, die im Abenteuer schon drin sind, da bin ich natürlich aber auch ein bisschen anders gepolt. Ich weiß nicht, wie ich es machen würde. Ich habe noch nie ein eigenes Abenteuer und eine Kampagne geschrieben, auch wenn mich alle dazu zwingen wollen. Und da wäre es vielleicht anders, aber one day, wer weiß. Josi, was ist mit dir?
Ich mache es auf 2 Arten. Das kommt allerdings darauf an, ob ich vorab NSCs plane. Also ob ich mir wirklich vorher Gedanken mache, wer soll da auftreten. Dann, obwohl ich ja zur ersten Frage gesagt hatte, dass ich mir noch nie Gedanken über Funktionen gemacht habe, nee, habe ich auch bewusst nicht. Und trotzdem, wenn ich vorab plane, steht die Funktion als erstes. Also ist es gerade Questgeber, ja, es ist irre, ich habe mir darüber nur noch nie bewusst Gedanken gemacht. Oder jetzt gerade bei meinem Stolz und Vorurteil zum Beispiel, plane ich meine NSCs so, dass ich versuche, den Spielercharakteren damit den Kopf zu verdrehen. Weil mein Ziel ist es ja, die Charaktere in den Charaktertod zu treiben und das geschieht in diesem Setting, in dem sie heiraten. Und
wie im echten Leben, meinst du auch?
Das hast jetzt du gesagt.
Ich wollte nicht sagen.
Ja, okay. Also da steht die Funktion im Vordergrund. Dann kommen die Fertigkeiten. Danach entwickelt sich für mich das Bild und dann irgendwie der Charakter dazu. Also da ist es so sehr funktional wirklich am Anfang. Und andersherum ist es aber, wenn ich mit meinen Heldenabenteurern, wie auch immer, in der Welt unterwegs bin und die treffen auf einen NSC, den ich gar nicht vorab geplant habe, dann ist es komplett andersrum. Ich habe zuerst das Bild vor Augen, spüre dann, wie sich der Charakter anfühlt, also habe die Charakterzüge. Und gegebenenfalls schreibe ich dann nochmal schnell 2-3 Fertigkeiten runter, die ich brauche. Also halt auch so nach Bauchgefühl und auch nur, wenn es überhaupt zu Würfelproben kommt. Und manchmal entwickeln sich daraus dann auch NSCs, die wirklich lange bleiben. Dann arbeite ich die später noch aus. Aber es ist halt komplett für mich ein Unterschied, ob ich vorab einen NSC plane oder ob der sich spontan in der Welt entwickelt. Also während des Spiels quasi. Das ist echt ein Unterschied.
Interessant, dass dir das jetzt so aufgeht, ne? Ja. Ja, ich meine, während des Spiels, was wir alle drei jetzt nicht so angesprochen haben, und ich glaube, das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir alle Meister sind und natürlich ein bisschen voreingenommen. Die NPCs entwickeln sich ja auch durch Interaktion teilweise erst. Also bei mir gibt es dann auch NPCs, die dann irgendwelche Eigenschaften annehmen, weil sich das zufällig ergibt. Ja, also ja. Tasonius hatte ich nicht so angelegt, wie er sich dann festgespielt hat, weil ich gemerkt habe, okay, diese Zeichnung ist gut lesbar und die behalte ich jetzt bei. Also der sollte gar nicht so schrecklich sein. ja, genau, interessant. Spannend. Wie immer gilt, ich werf's noch mal ein, Jose hat es ja eben gesagt, uns in den Tassen angesprochen, wie bei allem, was ihr hier hört, wenn ihr da draußen euch sich die Fußnägel hoch rollen vor Freude oder vor Leid, dann schreibt uns, wenn ihr das anders seht oder was hinzufügen wollt oder ihr das ganz anders macht als Daniel, Josi oder ich. Da freuen wir uns immer. Wir werden versuchen, das auch aufzugreifen. Aber selbst wenn wir es nicht aufgreifen, lesen wir es trotzdem. Also bitte macht es. Wenn ihr jetzt NSCs und NPCs auftauchen lasst, reden wir mal darüber, wie man die beschreibt. Ja, so ist ja quasi der erste Kontakt mit Spielern durch unsere Worte, unsere Beschreibung. Was ist da so euer Modus? Wie geht ihr da heran? Schreibt ihr das vorher auf, wie die aussehen? Und wenn ihr beschreibt, habt ihr da einen Fokus? Was haltet ihr für wichtig? Was würdet ihr sagen, das sollte man nicht tun bei einer Beschreibung? Das sind Dinge, die gut funktionieren. Und wie viel überlasst ihr der Fantasie? Und wie viel würdet ihr beschreiben? So, und die zusätzliche Frage, weil das machen ja viele, auch das kriegt man bei sozialen Netzwerken ja mit, Bilder der NSCs zur Verfügung stellen, ja oder nein? Das ist sozusagen die Zusatz-, die Bonusfrage. Also, wer möchte?
Ich würde mal beginnen, wenn es okay ist. Ich konzentriere mich in der Beschreibung eines NSCs, auf den die Helden treffen, in erster Linie auf die Optik, aber auch wirklich nur in erster Linie. Also ich möchte erstmal, dass die Leute wissen, wen sie gerade vor sich sehen, sofern sie den natürlich sehen. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das wirklich ein NSC ist, der in einem Raum steht zum Beispiel, und nicht nur, dass man eine Stimme hört. Apropos Stimme, ich würde, sofern die in Interaktion kommen, also miteinander sprechen, ich versuche, meine Stimme zu verstellen, wenn ich Spiel leite. Wenn ich das aber mal nicht kann, weil mir einfach diese sehr tiefe, sonore, männliche Stimme fehlt, dann beschreibe ich die halt in Worten. Oder ich versuche es zumindest. Andere Wahrnehmungskanäle decke ich meistens nicht ab, außer sie sind sehr wichtig. Also zum Beispiel, wenn von jemandem ein sehr strenger Geruch ausgeht oder so etwas. Das mache ich nur dann, wenn es wichtig ist. Aber so die Optik ist mir, also steht für mich im Fokus. Und ich versuche jedem NSC eine spezielle Eigenschaft, also eine spezielle Eigenschaft zu geben. Ich rede nicht von Charaktereigenschaft, sondern zum Beispiel eine sehr prägnante Nase oder einen gebeugten Rücken oder die junge Frau, die, obwohl sie es nicht darf, immer die Haare offen trägt. Also eine bestimmte Sache, an der sich die Spieler hinterher wieder orientieren können, wenn sie diesen NSC nochmal treffen, dass ich dann sagen kann, das war der mit der großen Nase. Oder das war die Frau, die hatte hier beim letzten Mal schon die Haare offen, das fällt euch wieder ein. Also, dass sie sich irgendwo dran festhalten können, so eine Kleinigkeit versuche ich immer mitzugeben.
Der Thorsten bei einer unserer treuesten Hörer hat auch das geschrieben, dass er immer so Figuren eine Macke, Schwäche oder Redewendung gibt, also so ein, das meinst du, ne? Es kann alles Mögliche sein. Es kann ja auch ein Gegenstand sein, mit dem er in der Hand hält, ja? Zum Beispiel ein Apfel oder so. Das fand ich ganz interessant, weil ich war ja mal kurzzeitig auf einer Schauspielschule und da war ein ganzer Kurs, ein Szenenblock, wo es darum geht, wie man mit einem Apfel spielt. Also, weißt du, dass man ihn in der Hand hält und zum Beispiel vor dem Reden reinbeißt, um zu zeigen, dass man so, dass es einem egal ist, oder mit dem Apfel zeigt oder den Apfel jemand zuwirft, den Apfel so ein bisschen unanständig streichelt und so. Und ich finde, das könnte man bei NPCs auch machen, dass sie ja auch vielleicht irgendeinen Gegenstand haben, der dann eben zu ihnen gehört, ne? Eine alte Taschenuhr oder irgendwas Frimmeliges halt. Ne? Schön, ja, interessant. Ich finde es auch gut, dass es so eine Sache ist, dass du das so, weil das macht natürlich auch, ich meine, es ist ja alles im Kopf. Ja, interessant.
Ich merke, dass, oder beziehungsweise mir ist schon länger klar, dass ich, wenn ich etwas beschreibe, ich bin da immer so ziemlich cineastisch geprägt. Also ich beschreibe dann sehr viel Visuelles und ich handhabe es aber auch so ähnlich wie Josie. Ich gehe immer davon aus, wenn die jetzt einen Charakter, also einen Nichtspielercharakter sehen, dann gehe ich erstmal auch davon aus, was ist denn so der erste visuelle Eindruck, den sie vom den NPC haben. Das beschreibe ich dann schon auch recht detailliert, wobei dann manchmal auch so Details zustande kommen, wie du gerade gesagt hast, dass halt jeder Charakter dann irgendwie doch so eine bestimmte Eigenart hat, wie, keine Ahnung, eigentlich total lange, glatte, schwarze Haare, aber dann doch eine weiße Strähne. Oder es ist da irgendwie so ein Funkeln in den Augen oder ein besonders markanter Zauberstab. Aber was ich für meine Spieler dann oder Spielerinnen dann halt eben nicht mache, ist, dass ich dann anfange, für sie dann schon dieses Aussehen irgendwie zu interpretieren. Oder dass ich denen allein durch... Also ich kann denen ja schon sagen, ja okay, dieser Charakter, der wirkt schon irgendwie sehr einvernehmend auf euch oder sehr charismatisch auf euch, aber ich möchte nachher nicht denen quasi etwas auf dem Silbertablett servieren, was du halt durch die Optik einfach nicht zuerst sehen kannst oder erfassen kannst. Weil das ist nachher genau das, was die ja dann machen sollen, eben durch die Interaktion mit diesem NPC. Ja, aber ansonsten bin ich da auch, ja, wie gesagt, recht visuell, was meine Beschreibungen anbelangt.
Ja. Ich fand den beeindruckenden Zauberstab vom Magier sehr schön, Daniel.
So, so.
Aha. Können wir diesen One-Shot auch mal One-on-One spielen, wie du mit Josi, der Magier und ich dann einmal uns treffen. Ja, ich bin da auch bei euch. Das Visuelle ist bei mir auch wichtig, wobei ich glaube, was ich die Tendenz, die ich habe, wo ich auch aufpassen muss, dass ich das nicht so ein bisschen überstrapaziere, ist, unter so Oberbegriffen das Visuelle zusammenzufassen. Also zum Beispiel wie so ein, es sieht aus wie so ein verschlagenes Wiesel oder ein gereifter Seebär wie bei Ulfaran. Weil ich finde, dann können sich die SpielerInnen aus ihrem Kopf sozusagen das Bild selbst zusammenbauen. Und das kann auch ruhig bei den SpielerInnen teilweise unterschiedlich sein, solange es dazu passt, die hochnäsige Herrschaftlichkeit oder so. Es sieht dann halt bei mir anders aus als bei dir, Josi oder Daniel. Das finde ich auch okay. Aber was du sagst, Daniel, man sollte sich hüten, dass man zum Beispiel da nicht so viele Adjektive reinsetzt. Ja, also, dass man das dann eher so bildlich, dann bildlichen bleibt und daraus kann man ja Schlüsse ziehen. Ne? Klar, gerade bei DSA ist das ja teilweise so der, die sehen dann einfach so aus, wie sie sich verhalten. Das ist halt bei so Pulp-Abenteuern so, aber dass man dann auch wirklich nur Worte benutzt, Sachen, die man sehen kann. Das finde ich halt auch ganz gut. Was ich schön fand, Josi, was du gesagt hast, ist so Gerüche. Ich glaube, das ist halt, das Visuelle bedient man auch schnell, aber das ist etwas, was nicht nur bei NPCs, glaube ich, etwas ist, was schnell unter den Tisch fällt, sondern auch bei Natur oder Landschaften, dass man nicht nur beschreibt, was man sieht, sondern auch die Temperatur oder was man riecht oder Geräusche und das kann man ja auch, finde ich, zum Beispiel bei NPCs machen, dass der auf einem Stuhl sitzt, der immer knarzt, wenn er sich nach vorne beugt oder so. Also, dass das auch Teil wird der Umgebung des NPCs, das aber ihm zu eigen gemacht wird. So, solche Sachen halt. Das finde ich auch ganz gut.
Ich mag das auch, wenn man einen NSC so spielt, dass der sich quasi immer so ein kleines Stück zu nah an die Charaktere stellt. Und dann immer so dieses, ja, stellt sich neben dich, aber du hast so das Gefühl, der ist dir so ein bisschen zu nah. Du willst eigentlich zurückweichen, aber da ist eine Wand. Ja. Der kommt nicht näher, keine Sorge, ne? Aber er ist so ein Hauch zu nah in deiner Komfortzone. Also, dass man da so dieses körperliche Gefühl nochmal mit reinbringt.
Ja, auch den Raum denken, ne? Das ist natürlich schwierig im Kopf, das immer so zu machen, aber das ist ganz, ganz, das stimmt, das ist ein sehr schöner Einwand. Interessant.
Wie ist es denn jetzt überhaupt mit Bildern? Zeigt ihr euren Spielerinnen am Spieltisch dann Bilder vom NPC oder überlasst ihr das dann deren Fantasie?
Also ich habe das nur einmal bei einer Tischrunde gemacht, wo ich fand, dass diese ganze, da hatten wir die Faliasson-Saga angefangen und weil das ja, die haben wir nicht lange gespielt, aber weil das ja so eine Kampagne ist mit wirklich, wirklich einer wiederkehrenden Mannschaft, im wahrsten Sinne des Wortes, da hatte ich die dann sozusagen ausgeschnitten und dann so aufgestellt, weil da fand ich das schön, einfach diese wie so eine Chronik das zu handhaben. Ansonsten würde ich das aber eher versuchen zu vermeiden, weil ich denke, dass das quasi dieses Kopfkino dann doch besser ist, weil man individuell das ja so an sich anpasst und das sieht, was man sehen möchte. Und ich glaube, das schränkt dann doch eher ein. Ich würde ja auch vermeiden, zum Beispiel zu sagen, der sieht aus wie Gerd Fröbe und Goldfinger oder so. Das sind dann auch so Sachen, das würde ich ja auch nicht machen. Also das ist zwar jetzt nicht die Frage mit dem Bild, aber das wäre dann auch ein bestimmtes Bild, das man dann bedient. So, das würde ich halt auch nicht machen. Wie seht ihr das mit Bildern?
Also am Tisch mache ich es auch gar nicht. Also auch nicht in meiner Kampagne damals, die ich geleitet habe, gar nicht. In den Online-Runden mache ich das tatsächlich ausschließlich in Stolz und Vorurteil oder Fate und Vorurteil, weil es da einfach eine Unzahl an NSCs gibt. Es gibt so viele und ich mache das, damit die Spieler sich, wenn wir dann nach einem Monat Pause wieder zusammenkommen, dass die schneller wieder drin sind, um zu wissen, wer ist das eigentlich? Es ist immer das gleiche Bild. Die sind auf das Setting angepasst, das sind, ich sag mal, auf alt gemachte Bilder sozusagen. Und auch da sieht man eigentlich sofort die Eigenschaften. Also die Lady Gwendolyn ist halt eine Lady, immer die immer einen großen Hut trägt. Oder mein Reporter Carl Lewis hakt sich immer in seine Hosenträger ein, deshalb hat er auf dem Bild Hosenträger oder sowas. Also dass diese Sachen schon direkt mit rüberkommen und die sind auch in einem Kanal gepostet, in dem die Spieler alle sehen können für die Online-Runde, das ist der Name, das ist das Bild. Ich kann es sofort zuordnen. Und ich schicke die auch, wenn die Leute auftreten, nochmal mit in den Chat rein, damit ich nicht jedes Mal aufs Neue den gleichen Charakter beschreiben muss. Also das funktioniert dann ganz gut.
Ist aber interessant, ne? Das ist ja so eine Hybridlösung. Also du stellst das Bild zur Verfügung, sozusagen in der Off-Time, Downtime, zwischen den Runden, aber halt am Tisch, dann postest du es nicht immer direkt, dann muss man quasi sich daran erinnern. Das auch, nee. Okay.
Doch, das mache ich. Also das auch nochmal, weil sonst kommen während der Runde Diskussionen auf mit, wo finde ich eigentlich nochmal die Galerie? Kann mir das nochmal einer zeigen? Nee. Ich schicke das rein und wer sich das angucken möchte, kann sich das angucken. Wer sich das nicht angucken möchte, lässt den Chat geschlossen.
Okay. Beantworte doch mal selbst die Frage.
Ja, die kann ich gar nicht so einfach beantworten, weil mir da so mehrere Gedanken gekommen sind. Ich mache das mit, also erstmal grundlegend mache ich das mit den Bildern am Spieltisch, mache ich auch nicht. Also oder ganz selten vielleicht mal, aber prinzipiell nicht, weil ich finde auch das Kopfkino besser. Also wenn jeder Spieler, Spielerin sein eigenes Kopfkino hat und sich dann irgendwie was ausdenkt oder sich das dann selber irgendwie vorstellt, dann ist es auf alles, das ist alles sehr tausendmal besser, als wenn du dann sagst, ach ja und hier und so sieht jetzt Charakter XY aus, finde ich. Einfach für die Vorstellungskraft, für die Fantasie, ja, unschlagbar, wenn du das denen einfach überlässt. Da habe ich jetzt aber trotzdem zwei kleine Geschichten dennoch dazu. Ganz lange bevor man jetzt lauter Bilder mit KIs generieren konnte und so weiter und so fort. Ich meine, ich habe dann auch mal versucht, für meine Magierin, für meine Mana mal Bilder im Internet zu finden. Ich habe einfach nach irgendwelchen schwarzhaarigen Frauen mit blauen Augen gesucht, ja, und habe dann ewig Zeit rumgesucht und gedacht, ich erstelle mir so ein Sammelsurium an Fotos oder Bildern oder Zeichnungen und so weiter. Und dann war auch das total Interessante, im Monat 1 hätte ich gesagt, so hey, das Bild, das ist es. Ja. Und dann schreibe ich irgendwie ein Abenteuer oder schreibe an meinem Roman und so weiter und so fort. Und dann nach 2 Monaten ist es schon gar nicht mehr das Bild, weil sich dann schon das mentale Abbild von meinem eigenen Charakter schon irgendwie geändert hat. Und dann denke ich mir manchmal so, okay, was habe ich mir denn bei dem Bild gedacht? Ja, wieso habe ich das denn? Wieso hätte ich gesagt, das sieht dir so recht ähnlich, ja? Also mein mentales Abbild von meinem eigenen Charakter ändert sich einfach auch über die Zeit. Und was auch mal sehr lustig war, am Spieltisch damals mit meiner Jugendgruppe, die haben sich natürlich am Anfang auch alle mal irgendwie beschrieben und dann hat man die Beschreibungen irgendwann mal nicht mehr erwähnt, wer jetzt genau wie aussieht. Da hatte man einfach so ein mentales Bild. Interessanterweise war das dann aber so, dass ich ein anderes Gefühl beispielsweise für die Streunerin Jura hatte, als die Spielerin, die Jura gespielt hatte, weil für mich war dann irgendwann am Ende der Kampagne, da hatten wir dann nach fünf Jahren, die wir da gespielt hatten, hatten wir dann mal wieder über die Charaktere geredet, in so einer Pause und dann habe ich irgendwie erwähnt, ja, dass für mich das immer so cool war, sich Jura vorzustellen mit diesen roten Haaren, weil das halt eine Diebin ist, ja, und dann hat Laura gesagt, ja, aber Jura ist gar nicht rothaarig, die ist braunhaarig. Ja, aber für mich war halt einfach diese Diebin, ja, und so wie sie sie gespielt hat, hat halt für mich einfach besser gepasst. Die hat rote Haare, war glasklar für mich, die hatte rote Haare. Und Laura hat dann nach 5 Jahren gesagt, so, nee, die ist brauthaarig. Ja, und natürlich ist es jetzt halt so eine Kleinigkeit, aber einfach, was ich halt so mit ihrem Charakter assoziiere, dadurch, wie sie sie gespielt hatte, war halt für mich dieses mentale Abbild von dieser forschen, kecken, manchmal auch vorlauten Streunerin, ja klar, die hat rote Haare.
Ja. Aber das ist ja, da würde ich sogar einhaken und ohne jetzt der Spielerin zu nahe zu treten, dass das ja auch okay ist, weil das hat man ja auch, wenn man Bücher liest, dass wenn die Beschreibung da was offen lässt und selbst wenn die mal was beschreibt, dass man trotzdem ein eigenes Bild hat und das ist dann halt in Ordnung. Also wenn zum Beispiel Greifax jetzt vor meinem geistigen Auge anders aussieht als jetzt vor Loranas geistigem Auge, dann ist das auch okay. Dann würde ich jetzt niemals anfangen zu sagen, das muss jetzt klargestellt werden. Klar, dass es ein Zwerg ist schon, aber jetzt was für eine Haarfarbe da hat, wie lang der Bart ist oder so, das finde ich dann halt. Fände ich also in deinem Fall auch okay, wenn sie in deinem Kopf rothaarig bleiben würde.
Ja, klar, also es geht jetzt auch.
Geht ja genau, gar
nicht. Ja. Also es war dann ja auch gar nicht so ein Streitpunkt oder irgendwie sowas, dass man gesagt hat, so, jetzt müssen wir aber klarstellen, welche Haarfarbe sie hat, aber es war halt einfach so dieses mentale Abbild, ja. Das heißt, sie hatte halt einfach so ein anderes Bild von ihr im Kopf, also auch mental, wie sie ist, aber wie sie es dann vermittelt hat, war für mich irgendwie ganz klar, ja klar, das ist halt so eine bisschen hitzköpfige, rothaarige irgendwie, ja, also einfach so vom Gefühl her, was du für diese Figuren da entwickelst, das ist schon, ja, war halt lustig, das dann einfach festzustellen, weil sich dann trotz dieses kleinen Details der Haarfarbe sich dann trotzdem irgendwie der Charakter so leicht verändert, ja, also.
Aber wie ist das denn für euch, wenn es jetzt so ein kleines Detail ist, wie zum Beispiel die Haarfarbe, sei es jetzt von einem Spieler oder auch von einem NSC, um das wieder auf unser Schwafelthema hier zu holen? Ist das okay für euch, wenn ihr zum Beispiel vor eurem geistigen Auge, euer NSC, keine Ahnung, hat einen langen schwarzen Bart und die Spieler spielen ihn plötzlich an auf diese für euch prägnante Eigenschaft, aber haben das ganz anders im Kopf und spielen es anders an. Also sagen dann zum Beispiel, ja, du bist ja bartlos, keine Ahnung, vielleicht ein blödes Beispiel, aber also sie nutzen halt was ganz anderes. Ich musste gerade so dran denken, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese und ich habe während des Lesens die ganze Zeit im Kopf, dass, keine Ahnung, die weibliche Hauptperson lange Haare hat. Und plötzlich, weiß ich nicht, auf Seite 120 steht dann, ja, sie stylt sich ihre kurzen Haare zu irgendwas anderem. Dann geht für mich in mir ein kleines Bild kaputt. Und dann habe ich richtig Probleme, da wieder reinzufinden und das gleiche Gefühl zu diesem Charakter, den ich dort gelesen habe, wieder zu entwickeln. Also für mich bricht etwas, wenn ich vorher eine gute Connection zum Charakter hatte. Wie ist das bei euch, wenn eure Charaktere oder eure NSCs, besser gesagt, da irgendwie so einen Bruch von einem Spieler bekommen? Oder bekommen die überhaupt einen Bruch? Also wenn da plötzlich etwas anders angespielt wird, als das, was ihr im Kopf habt.
Das ist schwierig. Also ich finde, die Intention wäre für mich wichtig und welche Funktion hat das, was ich mir vorgestellt habe denn? Also ist das wirklich wichtig? Also bartlos zum Beispiel bei einem Zwerg wäre ein Riesenunterschied. Aber ich nehme jetzt zum Beispiel mal Tralob Gorga als Beispiel. Tralob Gorga ist für mich so ein schwerfälliger, so einem alten Frank Capra-Film, so mit so einer speckigen Weste und kräftig und so ein bisschen als Händler eben so einer schwergewichtig schwitzend und so. Und das habe ich aber, glaube ich, so gar nicht erzählt. Und wenn jetzt ein Spieler irgendwie angespielt hätte, dass der vielleicht so ein dünner, wieselhaftiger, adlernasiger Händler und Erbsenzähler ist, dann hätte ich das zum Beispiel auch so gelten lassen, weil für mich einfach das Ziel ja die Immersion ist und nicht, dass ich meine Vision durchdrücke. So, das fände ich in Ordnung, da würde ich mich drauf einlassen. Wenn aber jemand zum Beispiel zu einem Torvala sagt, das ist doch ein kleiner Schwächling, den kann ich doch umhauen, weil es jetzt irgendwie in der Kneipenschlägerei darum geht, dann würde ich halt gucken, okay, das ist ja auch spielrelevant. So, ich kann dem jetzt nicht einfach da sagen lassen, dieser Torvala, den ich so als Hühne im Blick hatte, weil das ist irgendwie so der Handlanger von dem. Da werde ich nicht sagen, ah, okay, du spielst den als klein an, weil du den umhauen willst, dann ist er jetzt klein. Also da würde ich einen Unterschied machen. Da würde ich halt unterscheiden zwischen Couleur und Immersion, was für mich eigentlich nicht so wichtig dann ist. Oder halt dann, ob das irgendwie ein Spiel entscheidend ist. Oder nicht entscheidend, aber wirklich als Spielelement dann den Charakter so verändert, dass ich den nicht mehr nutzen kann, dass er nicht mehr stark ist oder sonst was. So würde ich grob unterscheiden. Aber wie es immer so ist, bei 10 Beispielen, wenn du mir jetzt welche nennen würdest, müsste ich jedes Mal sagen Case to Case, ne? Weil ich kann jetzt das, aber so grob würde ich so unterscheiden.
Ich glaube, da würde ich echt mitgehen. Das Detail, was da angespielt wird, wie du es gerade gesagt hast, ist es jetzt wirklich relevant oder sage ich dann als Spielleiter, es ist eigentlich egal und ich gehe jetzt auch nicht weiter darauf ein. Also ich meine, am Spieltisch geschieht es ja so schnell, wenn jetzt irgendwer eine sagt, ja okay, ich pack den NPC jetzt einmal mal so an seinem langen Bart und der hat irgendwie gar keinen Bart, dann würde ich dann auch denken, ja okay, gut, dann hatte der halt einfach dieses Bild und dann geht's auch schon weiter. Ja, aber du hast schon auch recht, Henny. Ja klar, wenn es jetzt aber irgendwie ein Zwerg ist eigentlich und der Spieler sagt dann sowas, ja, du mit deinem Babygesicht oder ich weiß auch nicht immer, da, ich glaube, dann würde ich das schon irgendwo klarstellen. Ja, es ist echt super situationsabhängig, glaube ich. Ja. Andererseits habe ich aber auch jetzt festgestellt, dass, also jetzt gerade wenn es ums Aussehen von Charakteren geht, das hat dann beim Spielen tatsächlich nie so eine große Rolle gespielt. Also es war jetzt kaum so, dass die Spieler Charaktere auf irgendetwas angespielt hatten, das mit der Äußerlichkeit von NPCs zu tun hatte. Ja, schwierig. Also ich glaube, es ist echt situationsabhängig. Ob ich es dann quasi einfach durchwink, ja, und ob es dann halt echt so ein riesen 2-Meter-Torwaler ist, den du halt dann doch nicht einfach so umhauen kannst, sondern es ist halt einfach eine Fehleinschätzung oder der Spieler hat nicht richtig zugehört oder was auch immer, ja. Es ist schwierig, es kommt echt super individuell auf die Situation an, glaube ich.
Ja, ich glaube, also ich weiß noch, also ich erinnere mich in meinem Gefühl, dass ich so eine Situation schon mal hatte, aber ich erinnere mich gerade nicht dran. Aber ich weiß, dass ich es schon mal erlebt habe. Was auf jeden Fall schon mal war, ist, dass mein General Jax im Stargate Center, eine Frau, die das Stargate Center in Vertretung von General Hammond leitet, dass die dadurch, dass diese Person immer nur mit General angesprochen wird, häufig auch mal als männlicher General dargestellt wird von meinen Spielern. Und da schmunzle ich immer drüber hinweg, das ist mir völlig egal in dem Moment, aber es sorgt dann doch manchmal für ja ein paar Lachfalten auch bei den anderen Spielern, die denen das bewusster ist, sag ich mal so. Das ist ganz amüsant. Aber das ist mir in dem Moment dann auch nicht wichtig. Ich weiß aber, dass es in dem Beispiel, das ich noch fühle, war es mir damals wichtig, aber leider fällt es mir gerade nicht ein.
Nun, ja, gut. Ja, also ich finde, die Intention ist halt wichtig. Ne? Also es ist einfach auch eine Information, die untergegangen ist. Also ich habe das zum Beispiel ganz oft bei meinen SpielerInnen, das ist ja auch so, dass ich im Kopf habe, dass irgendjemand riesig groß ist oder klein. Und das hat sich bei mir irgendwie festgesetzt. Jetzt natürlich nicht der Zwerg. Auch bei NPCs habe ich im Bild einfach, das Ulfaran ist bei mir eher kleiner. Und Ogech, der Steuermann, ist größer. So, dass, wenn ich dann einfach sage, ja, Ogech kommt da aber nicht ran oder Ulfaran passt da nicht durch, dann, wenn dann die Spieler sagen, hä, wieso denn? Und dann merke ich, okay, ich habe das nie gesagt, ich habe das nie beschrieben, dass der so klein ist oder so groß, sondern das ist einfach, ich stelle mir den so vor. Und da ist es dann einfach nur eine Frage der Kommunikation, wie mit dem Bart los. Wenn man das jetzt nie immer wenn das die Spieler einfach nicht wissen, dann ist das ja auch nicht schlimm. Oder nicht bös gemeint. So. Nur wenn sie halt mir in die Karren fahren mit irgendwelchen Dingen, die sie einfach sich ausdenken, da weil sie in den Kragen passt. So Player Empowerment, da bin ich ja ganz. Das gibt es nicht. Ja, aber das wäre ja auch ein niederer Beweggrund. Wenn jemand sagt, ich dichte jetzt im NPC was an, um irgendwie einen Vorteil zu erlangen, weil der ist doch ein alter, bestimmten Holzbein, der kann mich nicht verfolgen. Das finde ich dann auch so auf so einer Metaebene irgendwie nicht spielunterstützend. So. Könnte man vielleicht als Idee einbringen, so als, aber wenn das so aushebelnd ist, nee. Mhm. Das fände ich doof.
Das stimmt.
Ja, ich meine, die Tatsache, ich glaube, da können bestimmt auch die Hörerinnen ein Lied von singen, dass man unterschiedliche Bilder von NPCs hat und das dann manchmal richtig stellen muss. Ich meine, es ist unsere Aufgabe, die Welt so zu erklären, dass es klar ist. Aber das ist ja, ich finde, bei NPCs weniger schlimm als zum Beispiel bei Räumen. Ihr kennt das ja, wenn man den Raum einmal erklärt und man weiß das, weil man hat den vorbereitet oder den Plan des Schicksals und was auch immer. Und am Ende sagen die, wo ist die Tür, wie sah der nochmal aus und so, das ist halt einfach, ich meine, das ist natürlich die Krux bei einem Erzählspiel. Mhm. das wir ja so lieben. So, eine Frage, ich weiß gar nicht, wie ich die beantworten soll, aber vielleicht könnt ihr das ja machen. Ihr bereitet ja auch anders vor. Und wir hatten ja schon mal über Antagonisten gesprochen. In einem anderen Podcast, in einer anderen Podcast-Folge, Verzeihung. Gibt es für euch grundlegende Unterschiede zwischen Antagonisten als NSCs und NSCs? Oder sind Antagonisten nur eine Art von NSC? Oder ist das für euch was komplett anderes? Und wenn es Unterschiede gibt, was sind die Unterschiede? Bereitet ihr die ganz anders vor? Spielt ihr die ganz anders? Oder würdet ihr sagen, es ist einfach nur eine andere Färbung? Also ihr müsst jetzt nicht zu sehr auf Antagonisten eingehen. Ich weiß, das hättet ihr wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber das haben wir ja schon besprochen. Aber für mich geht es vor allen Dingen um den Unterschied. Gibt es da einen klar gesetzten Unterschied?
Du meinst jetzt bei der Vorbereitung, wenn ich's,
oder? Ich meine, ja, also wo ist denn bei euch der Unterschied? Also ist es in der Vorbereitung, bei dir, dann meine ich die Vorbereitung. Oder ist es die Darstellung oder eben, also wo würdest du denn sagen, ist für dich der Unterschied zwischen einem Antagonisten-NSC und allen anderen NSC? Gibt es da Sachen, wo du sagst, bei meinen Antagonisten, das ist da anders, die bereite ich anders vor, die spiele ich anders oder wie ist das bei euch?
Also tatsächlich bereite ich die Antagonisten völlig anders vor, weil die Antagonisten ja meistens oder die das Zusammentreffen mit dem Antagonisten ist ja dann schon so das Highlight in dem Abenteuer. Gehe ich mal da exemplarisch davon aus, ja, du hast einen Antagonisten, die kämpfen sich durch alles durch und dann stehen sie so ein James Bond Moment, ja, wo du dann endlich mal vor dem Bösewicht stehst. Und ich glaube dann schon, dass du den auf mehreren Ebenen halt einmal vorbereiten musst. Also erstens mal, wie du den halt eben darstellst, also wie du dann selber redest. Und dann glaube ich schon auch, dass du bei dem echt gut Bescheid wissen solltest, was seine Motivation ist. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Was ist denn seine Motivation? Warum ist denn er eigentlich der Antagonist? Warum macht er das denn? Und dann, wie viel gibt er halt eben davon von sich preis? Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was die Spielerinnen dann ja am Tisch ja auch mit Spannung erwarten. Jetzt endlich stehen sie vor dem Bösewicht und oh Gott, jetzt können sie ihn endlich fragen, ja, wieso er das überhaupt alles gemacht hat. Ja, und dann glaube ich schon auch, dass das besonders belohnend für die Spielerinnen ist, wenn das, was der NPC dann durch mich als Spielleiter, wenn es, was das was er von sich gibt, stimmig ist.
Ah.
Es muss nachher irgendwie logisch sein, warum hat er denn jetzt gegen sie gespielt, integriert oder gekämpft oder denen seine Schergen auf den Hals gehetzt und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn das für die Spieler dann nachher tatsächlich so ein Moment ist, wo sie sagen so, okay, ja, können sie tatsächlich verstehen, ergibt auch Sinn, ist auch nachher immersiv, geht in dieser Welt dann so auf, wie es angelegt ist. Ich glaube, dann ist es echt gut. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass ich diesen Antagonisten wirklich anders vorbereiten muss als den Altig, den Schmied, den sie halt jeden Sonntag besuchen, um ihre Waffen schleifen zu lassen. Ich glaube, das ist schon nochmal anders.
Aber ist das nicht einfach nur die Wichtigkeit eines speziellen NSCs? Also wenn man, ich sag mal, man kann ja auch den kleinen Handlanger des Oberbösewichts nehmen, also irgendwelche Söldner, die engagiert sind, die werden ja auch in der Regel weniger ausgearbeitet als der Kaiser, wenn der irgendwo auftritt und plötzlich mit der Heldengruppe in Kontakt kommt, warum auch immer. Also da, ich würde schon fast auf die Wichtigkeit des NSCs anstelle auf die Funktion setzen, glaube ich. Also ja, Antagonisten potenziell arbeite ich die auch, also die Großen arbeite ich auch mehr aus als die kleinen Söldner oder als den Schmied oder so. Aber ansonsten, also jetzt einen sehr, sehr wichtigen NSC, der nicht Antagonist ist, den arbeite ich genauso stark aus mit Motivation und allem, was da hingehört, wie jetzt einen Antagonisten.
Ja, also bei mir auf jeden Fall wäre es das Ausmaß und das bedingt dann eben die Tiefe, Komplexität, Ausarbeitung, ganz klar. Ich muss aber sagen, obwohl ich ja hier der Meister der Schwafelhelden bin, stolzerweise, hatte ich ja bisher noch nicht das Vergnügen, einen langfristigen, tiefgründigen, wechselhaften Antagonisten zu haben. Also bisher war es ja immer nur Schwarzmagier, der war sehr einfach gestrickt und den habe ich ja mehrmals auftauchen lassen, Morgul, obwohl es ja gar nicht. Und ich warte noch darauf, und das kommt ja jetzt bald für alle, die wissen, welche Abenteuer kommen, dass da Antagonisten bald auftreten, die wirklich noch in Jahren in Game-Time wichtig sein werden. Und da werde ich mal gucken, wie ich das mache, weil das ist für mich dann auch ein bisschen Neuland. Deswegen kann ich die Frage nicht so richtig beantworten. Ich weiß, dass ich meine Antagonisten gerne sehr grau zeichne, weil ich das, finde ich, einen wunderbaren Aspekt von Antagonisten, dass die eben im Vergleich zum Schwarzmagier, der im Labor sitzt und wartet, die Welt zu beherrschen, dass die großen Antagonisten dann wirklich grau gezeichnet sind. Also schwer zu lesen in Bezug auf, sind die einfach nur böse oder haben die halt wirklich auch Motive, die vielleicht nachvollziehbar sind, vielleicht wurden sie ungerecht behandelt, vielleicht hatten sie keine andere Chance, etc. Du, Daniel, als alter Kampagnenmeister. Da freue ich mich drauf, aber deswegen bin ich gespannt. Also da, vielleicht werde ich mir noch ein paar Tipps von euch holen. Weil, wie gesagt, ich hatte jetzt noch keinen Antagonisten, der jetzt vielleicht über 5 Jahre lang auf einmal die Fäden zieht und wirklich auch für die SpielerInnen bei DSA jetzt, wo wir sind, erlebbar ist und handelt und Motivation und das Abenteuer beeinflusst. Weil bisher springen wir ja immer von Abenteuer zu Abenteuer immer neuen Gegenspielern, die dann auch nicht mehr vorkommen. Hm. Ja, bisher. So, und das, deswegen hatte ich das Vergnügen noch nicht, aber ich würde sagen, das Ausmaß und eben das Grauzeichnen, das ist für mich ein Unterschied. Würde ich bei Antagonisten stark bedingen, dass ich das mache. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört euch die Antagonisten-Folge an. Ich glaube, es war auch ein Dreiteil.
Ich müsste nachschauen.
Ist unser Rekord ist Magie, oder? Das waren 4 Teile.
Ja.
Das war richtig hart. Ey. Da quälen sich auch viele von unseren Hörerinnen durch. Vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung.
Wenn ich jetzt sage, dass die Magiefolgen die einzigen Folgen sind, die ich nicht komplett gehört habe.
Du warst doch mit dabei sogar.
Da war ich noch nicht dabei.
Ach so, ja, deswegen wahrscheinlich.
Ich bin tatsächlich direkt nach den Magiefolgen.
Stimmt, ich glaube, irgendein Heldentyp war deine erste Folge.
Die Amazone, damals festgestellt in der ersten Meistergespräche-Folge hier. Ne,
wenn und jetzt ich mal spielst eine, du eine.
Ja,
ganz eine genau. Wunderbare Amazone in unserer Tischrunde.
Yes.
Das ist ganz klasse. Gut, dann haben wir noch eine Frage, beziehungsweise 2 Fragen in einem. Damit würde ich es dann erstmal für heute belassen. Und zwar, grundsätzlich, wie haltet ihr es damit, wenn aus NPCs Spielfiguren werden, zum Beispiel Lysira bei DSA jetzt, bei den Schwafelhelden, oder andersrum, wenn aus Spielfiguren NPCs werden, also ehemalige Heldinnen und Helden dann in den Welten auftreten. Ganz egal, ob es in der gleichen Kampagne ist oder nicht. Bei beiden Aspekten, NPCs zu Spielern, Spielern zu NPCs, habt ihr da grundsätzlich eine Meinung zu, ob das gut ist oder schlecht oder weder noch? Hat das bestimmte Vorteile, die euch einen Mehrwert geben? Würdet ihr sagen, da sind Fallstricke? Wenn man das macht, worauf muss man achten? Also ich hätte gerne so eure allgemeine Einschätzung dieser Dynamik von allen Seiten belichtet. No pressure.
Oh mein Gott. Also ich habe ja natürlich jetzt durch das, was wir so gespielt haben, auch durch die Besonderheiten mit der Borat-Kampagne, hatte ich das ja, dass ja meine Magierin Mara von einem Spielcharakter, die ich ja ewig lang gespielt hatte, dass die da halt eben zu einem NPC geworden ist und dann halt eben eine Mentorenfigur für die Jünglinge sozusagen, wie sie sie ja dann auch immer genannt hatte. Hat halt den Vorteil gehabt, dass ich halt den NPC, also meinen eigenen Charakter ja ziemlich gut kannte, in- und auswendig. Ich habe dann auch die Spielercharaktere von meiner damaligen Gruppe in den 90er Jahren auch in NPCs umgewandelt. Ich habe dann die Konstellationen übernommen, da wo wir damals abgebrochen hatten und nicht mehr gespielt hatten. Und da hat halt eben den Vorteil, dass die Spielerinnen dann am Tisch merken, hey, das sind wirklich Charaktere, die so ausgefleischt sind, die so einen riesen Hintergrund haben. Du könntest dich mit denen tatsächlich an den Tisch hocken und dich eine Stunde lang unterhalten. Und da würde auch ein gutes Gespräch dabei herauskommen. Das ist der Vorteil davon. Und dann, wenn du jetzt quasi aus einem NPC einen Spielercharakter machst, hatte ich auch einmal den Fall, weil in meiner Jugendgruppe dann der Victorius, also der Chris, der den Victorius, den Magier gespielt hat, der hat gesagt, ich möchte jetzt auch mal Spielleiter machen. Und ich soll ihm dann aber hinterher ein Feedback geben. Das heißt, ich habe ihm dann ein kleines Abenteuer gegeben, er hat dann Spiel geleitet und ich habe dann quasi meine Mara noch einmal übernommen als Spielcharakter. Und das war in der Konstellation ein bisschen
schwierig, weil natürlich die anderen Jünglinge, die dann mit mir als Mara mitgelaufen sind, dann natürlich immer so ein bisschen auch in meine Richtung geschielt hatten. Also sobald es zu schwierig wird, ja, dann immer so in meine Richtung. So, okay, Mara, was machen wir jetzt? Ja, und dann musste ich mich dann halt einmal absichtlich so auch so ein bisschen rausnehmen und dann in diese aus dieser Mentorenrolle heraus sprechen und sagen so, ja, ihr könnt, also jetzt mal ganz dumm gesagt, so, ja, was würdet ihr denn jetzt in dieser Situation tun? Ich vertraue darauf, dass ihr das auch schafft. Jetzt mal so ganz dumm gesagt, ein bisschen
überspitzt. Also so Montessori, Mara.
Genau. Ja, das ist nachher das eine Problem. Dann weiß ich nicht, ich glaube, ich hätte mich jetzt aber auch nicht getraut, jeden ehemaligen Spielcharakter zu übernehmen und dann zu sagen, okay, ich kann das hier irgendwie fortführen. Das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht bei, würde ich jetzt vielleicht nicht bei jedem Charakter irgendwie machen. Also ich glaube, es sind halt echt dann solche Spielcharaktere, die ich dann selber, für die ich dann selber ein echt gutes Gefühl entwickelt habe, wo ich dann sagen kann, ja, ich könnte die jetzt tatsächlich so fortführen, wie es die Spieler damals auch beabsichtigt hatten in meiner ursprünglichen DSA-Runde. Aber ich glaube, bei allen Charakteren würde ich es mich nicht tun. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, um Gottes Willen, auch wenn Josie mich da jetzt gleich böse anguckt, ich könnte jetzt nicht sagen, ich übernehme jetzt Morwenna und spiele die dann als NPC irgendwo in einer Kampagne.
Ich kriege jetzt schon Angst. Mein Internetkabel ist gerade zugefroren.
Sie würde sich ja auch nicht Fremdspiel leiten lassen.
Genau, also siehst du, das, weiß nicht, dann ist aber, da ist auch tatsächlich so eine Hemmschwelle. Also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, ja, also vor allem auch ohne dein Wissen, wo wenn er jetzt irgendwo anders irgendwie einzubauen. Ja, es ist merkwürdig. Ja, aber
sehr gut, hier. Sehr gut.
Ja, ja, ja. Aber das als Meister auch, ich meine, das hast du jetzt, diese Annahme ist ja eine Möglichkeit, das auch ohne Zustimmung des Spielers zu machen, ist ja sowieso nochmal eine ganz andere.
Ja, das fühlt sich ganz komisch an. Das ist ja
ganz, ganz anderes.
Allein das jetzt auszusprechen.
Liegt aber auch am Charakter.
Selbst in anderen Gruppen die Figur zu benutzen, wenn das gar nicht mit dem Spieler was zu tun hat, finde ich auch schon ein bisschen schwierig sogar.
Ja, das fühlt sich fast wie Diebstahl an. Oder wie eine Entführung, je nachdem, wie man es sehen will. Ja, sorry.
Warst du schon fertig oder redest du weiter?
Ich glaube, ich habe jetzt so das Gröbste, was mir jetzt eingefallen ist, jetzt mal ausgesprochen.
Ich habe das Gefühl, Josi, du willst auf jeden Fall was mit mehr Gravitas als ich sagen, deswegen halte ich mich mal kurz. Aber ich meine, du hast natürlich auch andere Berührungspunkte damit, weil, also ich finde grundsätzlich, dass ich wiederhole mich oft, es tut mir leid, aber es sind halt so Aspekte, die ich dann immer wieder ansprechen muss, ist, in beide Richtungen kann man das machen, wenn es einen guten Mehrwert hat und Energie freisetzt, die halt positiv das Spielerlebnis verbessert. Klingt immer so allgemein, aber warum wollt ihr das machen? Und wenn man zum Beispiel einen NPC hat, der zum Spieler wird, also wie bei Lysira, kann das ja Vorteile haben. Ich finde aber, in dem Fall muss man halt aufpassen. Also der Vorteil ist, man hat schon direkt eine Figur, die eingebunden ist, die eine Geschichte hat, wo man auch Spielerinnen, die vielleicht neu sind oder noch keine eigenen Ideen haben, gut ins Spiel reinbringen kann. Allerdings, finde ich, muss man auch immer gucken, ist das auch das, was die Person spielen möchte? Also zum Beispiel bei mir ist es mir halt wichtig, also die bei uns spielt, dass sie die auch ausgestalten kann, anders als der NPC vielleicht ausgelegt ist, weil damit sie ihre Spielfreude behält. Und ich würde auch verstehen, wenn sie dann auf mich zukommt irgendwann und sagt, du, ich möchte doch lieber was Eigenes erschaffen. Also da finde ich, muss man als Meister dann auch wirklich sagen, okay, wenn die schon NPC übernimmt, dann lass da auch ein bisschen Leine, weil am Ende zählt halt der Spielspaß und nicht, dass das dann der korrekte NPC. Andersrum, ich finde, dass man aus Spielcharakteren NPCs werden ganz schwierig, weil ich kann dem ja auch fast nie gerecht werden. Also wenn ihr euch jetzt bei den Schwafelhelden, das ist ja mein Go-To-Beispiel, vorstellt, irgendeine der Figuren würde jetzt zum NPC werden, ich könnte das ja niemals dem gerecht werden, ohne dass das dann einfach nur noch platt ist. Wenn man in 30 Jahren die Spielgruppe in Rente schickt und nur noch Grimm vom See überlebt, dann kann der in der nächsten Inkarnation der Schwafelhelden vielleicht alle 3-4 Abenteuer als jähriger alter Mann auftauchen und so mal Gimmick oder so ein Cameo. Aber ich könnte diese Figur nicht spielen. Halte also so aus Spielercharakteren NPCs machen, in der gleichen Runde oder gleichen Welt, gleichen Setting, wenn es nicht ganz klar entfernt ist, für echt schwierig und würde dem auch, glaube ich, nicht gerecht werden. Weiß ich nicht. Also ich würde es auch immer abstellgleisig machen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte nicht mehr Greifax spielen, dann kann ich sagen, weißt du was, dann bleibt Greifax jetzt bei seiner Sippe. Und klar können wir noch sagen, der lebt noch, vielleicht gibt es mal einen Brief von dem, aber der wird dann nicht mit der Gruppe mitlaufen oder so. Also das ist einfach, das wäre einfach zu platt. würde ich nicht machen, würde ich von abraten. Ja, das ist meine Meinung dazu.
Tatsächlich hat das gerade noch mal neuen Gedanken bei mir geweckt, denn ich bin vorher immer nur davon ausgegangen, dass meine eigenen Spielercharaktere zu NSCs werden in meinen Welten oder dass meine NSCs, also aus meinen Welten, zu meinen Spielercharakteren werden. Aber gar nicht andersrum. Also, dass da auch noch andere Personen mit involviert sind. Das fand ich gerade total spannend. Ich kann mir alles davon vorstellen, stimmt aber gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer meiner Spielercharaktere von jemand anderem als NSC geleitet wird. Also wie gerade in dem Beispiel, Daniel würde Morwenna als NSC übernehmen. Also nicht nur, weil es ein schlechtes Beispiel ist durch diesen Charakter speziell, sondern ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass einer meiner anderen Spielercharaktere von jemand anderem fremdgesteuert wird, wenn ich dabei bin. Also wenn ich nicht dabei bin, kriege ich es ja nicht mit. Aber wenn ich dabei wäre, das würde sich ganz, ganz komisch anfühlen, weil ich spätestens beim dritten Satz wahrscheinlich mir denken würde, nee, das hätte der oder die jetzt ganz anders gesagt. Und also da könnte ich nicht loslassen. Das wäre zu viel Herzblut für mich drin. Ich selbst habe schon mal einen oder zwei meiner Spielercharaktere als NSCs nochmal verwendet, aber auch da fällt es mir schwer, die dann nicht in den Vordergrund zu rücken, weil die halt so eine große Backstory haben oder sonst was. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich mit denen mich dann zurückhalte. Oder dass ich die nur mal am Rande auftreten lasse, wenn überhaupt. Andersrum, also so was wie jetzt bei euch bei den Schwafelhelden mit Lysira, hatte ich, glaube ich, noch nicht. Also kann ich nicht beurteilen. Fände ich in Ordnung. Also fände ich genauso okay aus den Gründen, die jetzt auch genannt wurden, wie dass man schon mal eine Idee hat, schon einen in Anführungsstrichen fertigen Charakter, den man noch selbst einfärben kann. Das finde ich ist ein sehr schönes Angebot oder eine schöne Möglichkeit, das zu machen. Andersrum erlebe ich es gerade selbst, also einer meiner lange jetzt gespielten NSCs, wenn auch nicht viel, aber trotzdem lange, also 2-3 Jahre jetzt, meine Lillian aus Stolz und Vorurteil wechselt in einen Spielercharakter. Also NSC aus Fate und Vorurteil wechselt in Spielercharakter in Cthulhu. Und also ich schicke sie in eine fremde Welt, in ein fremdes Setting.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Jetzt schon. Herzlichen Glückwunsch.
Ach so.
Jetzt kommt's raus.
Ja.
So, sie ist das. Ach, die ist das. Ah, ja,
ja
gut, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Ursprünglich Lillian. Aus London. Aber auch da ist es mir wichtig, dass es einen Grund dafür gibt. Also ich ziehe sie jetzt nicht da einfach raus und spiele sie jetzt woanders, sondern in meinem Kopf muss es Sinn ergeben. Das heißt, ich habe für mich eine Hintergrundgeschichte erschaffen, die diese beiden Welten miteinander verknüpft und die diese beiden Settings miteinander verknüpft. Und wie kommt sie jetzt von London nach New Orleans? Und was passiert da eigentlich im Hintergrund, weshalb sie da ist? Und das ergibt alles Sinn für mich. Und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie das wird. Backstory muss ich mir nicht mehr ausdenken. Habe ich ja schon. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das im Endeffekt wird im Spiel. Ja. Probieren wir.
So, ihr Lieben, mit der Frage wollen wir es für heute beenden. Das war NPCs, der erste Teil. Es folgt noch ein Teil, mindestens auf dem Fuße. Wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr habt was mitnehmen können. Und wenn ihr noch Fragen habt, oder weitere Fragen oder irgendwelche Anmerkungen dazu, dann lasst es mich wissen. Ich sage erstmal danke fürs Zuhören und natürlich danke auch fürs Einschicken der Fragen und eurer Gedanken. Das ist auch immer ganz spannend und bringt uns auch neue tolle Ideen. Und zu guter Letzt danke an euch, Daniel und Josi, dass ihr das hier mitmacht. Das ist ganz, ganz toll. Und ich verabschiede mich, Meister Henny, verbleibe als Meister der Schwafelhelden, mit denen es dann auch am ersten Sonntag im Oktober wieder weitergeht. Bis dahin, bleibt gesund, rollt die Würfel und macht's gut.
Möge das Würfelglück euch hold sein.
Hexensegen sei mit euch. Glück und flinke Finger. Bis zum nächsten Mal.
So, ihr lieben Meister Henny hier mit dem obligatorischen Schlusswort. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, jetzt hier Ende November, kurz vor der anstehenden Weihnachts- und Ferienzeit. Wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder mit dabei wart und dass es mit den Schwafelhelden dann am ersten Sonntag im Dezember weitergeht. Die Meistergespräche könnt ihr dann wieder am letzten Sonntag hören, dann mit dem NPC Teil 3. Dann geht es im nächsten Jahr weiter mit neuen Themen, neuen Ideen und hoffentlich auch mit euch. Bleibt dran. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Mitfiebern, fürs Kommentieren, fürs Freude am Podcast haben, denn das ist der Grund, warum wir diese ganze Chose hier betreiben, dass ihr euch daran erfreut und das ist unsere Freude dran. So, im holistischen Sinne ausgedrückt, bleibt gesund, rollt die Würfel, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler, Weltenspinner und natürlich Meister, dankbar im Namen meiner Mitmeister Jusi und Daniel und dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, rollt die Würfel. Hatte ich schon gesagt, macht ja nichts.